ARD.
Guten Tag, ich bin Alexander Wassner. Die neue Lust am Buch. Kolumnen, Kino und Don Quixote. So haben wir die Sendung heute genannt. Die neue Lust am Buch, weil einige Bücher der Sendung einen guten Grund vermitteln, Lust auf Bücher zu bekommen. Zweitens aber auch, weil ein Mainzer Buchwissenschaftler gerade davon schwärmt, dass durch Instagram, TikTok und Co. eine ganz neue Generation von Buchfans in die Buchläden strömt, von denen die erfolgreichsten ernsthaft milliardenfache Aufrufe ihrer Videos bekommen.
BookTok ist innerhalb von TikTok die größte Community. Also man denkt ja, dass es da nur um Popo wackeln oder solche Dinge geht. Aber tatsächlich ist das Buch sehr prominent auf TikTok.
Nächste Woche ist Welttag des Buchs, da ist das doch mal eine gute Neuigkeit. Und für Musikliebhaber ist am Tag davor schon Feiertag. Da nämlich ist Record Store Day. Der Tag, an dem viele Musiker ihre Musik noch einmal auf Vinyl herausbringen. Als Langspielplatte, falls noch jemand das Wort kennt. Wir haben einige alte Lieblingsplatten gefunden, die dann neu erscheinen und die begleiten uns durch diese Sendung. Eine davon ist von Violent Femme, das Debüt. Muss ich nicht kaufen, ich habe es noch im Original. Müssen Sie mal reinhören. So klingt die Aufnahme mit den Kratzern aus fast 40 Jahren. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Nächste Woche ist Welttag des Buchs. Jedes Jahr am 23. April. Gleichzeitig unterhalte ich mich aber immer wieder mit defaitistischen Kollegen, die meinen, das Konzept Buch sei doch eigentlich längst am Ende. Also was gilt jetzt? Der Mainzer Buchwissenschaftler Gerhard Lauer kommt da gerade recht mit einer These, die ich geradezu als steil empfinde. Es gäbe nämlich, meint er, eine neue Lust am Buch. Guten Tag, Herr Lauer.
Guten Tag, Herr Wasner.
Wie äußert sich denn diese neue Lust am Buch?
Oh, ganz unterschiedlich. Das kann darin bestehen, dass man auf BookTok über Bücher spricht. Und
BookTok.
Nicht genau, BookTok. Also eine Verbindung von TikTok und Reden über Bücher, die man gelesen hat. Und das müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben ein Buch wie Sam Calls Back, das glaube ich bei Hansa auch im deutschsprachigen Raum erschienen ist, gelesen. Und sie heulen 2 Minuten lang in die Kamera und ihnen gucken 1 bis 2 Milliarden Menschen zu.
Ist nicht wahr. Und das findet alles statt, ohne dass ich davon als analog gebildeter Boomer irgendwas mitbekomme.
Weil sie wahrscheinlich nicht auf BookTok sind und BookTok ist innerhalb von TikTok die größte Community. Also man denkt ja, dass es da nur um Popo wackeln oder solche Dinge geht, aber tatsächlich ist das Buch sehr prominent auf TikTok. Und das ist nur ein Beispiel dafür, warum gerade junge Menschen weltweit ein ganz verblüffendes Interesse am Buch haben, ohne dass es von der Branche auch nur irgendwie vorhergesehen worden wäre.
Und woran liegt das?
Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass viele in unserem Alter unterschätzen, was soziale Medien eigentlich sind. Soziale Medien werden bei uns immer thematisiert als problematisch, Fake News und so weiter. Das ist die Perspektive, in der wir in der Gesellschaft darüber sprechen. Tatsächlich haben die sozialen Medien eigentlich eine andere Funktion. Es bringt Menschen zusammen in einer Weise wie niemals zuvor. Und zwar von Singapur bis nach Helsinki ohne große Unterscheidung. Und das heißt, weil die Bücher plötzlich in einer digitalen Welt sind, aber als analoges Buch wohlgemerkt, aber digitaler Welt diskutiert werden, erreichen sie plötzlich ein Publikum, das vorher nicht denkbar aber gewesen wäre.
Wie wichtig ist es dann, mit dem in sozialen Medien gezeigten, Gelesenen auch zu zeigen, dass man liest? Ist diese Selbstrepräsentation wichtig?
Die ist so wichtig, dass es ein sogenanntes Bookshelfing gibt. Ja. Bookshelfing bedeutet, dass Sie sich abbilden mit Ihrem Buchregal oder Regalen, also wirklich großen Buchansammlungen. Und das Ganze ist farblich so gestylt, dass es perfekt zu Ihrer Bluse oder Ihrem Jackett passt.
Man kauft Bücher passend zum?
Zum Regal oder kauft das Regal passend zu den Büchern. Okay. Und das Ganze wird farblich auch geordnet. Buchregale sind nicht langweilig. Eine der wichtigsten Trends ist zum Beispiel Dark Academia. Ja. Das bedeutet, Sie inszenieren sich, als wären Sie ein Schüler einer dieser Prep-Schools, also so wie in Dead Poets Society, mit entsprechenden Jacketts oder so englischen Privatschulen-Manieren, vor einem neogotisch inszenierten Regal.
Bleibt vom Inhalt überhaupt was hängen bei diesen Büchern?
Erstaunlicherweise ja. Und einer der Trends, der im Augenblick auch sehr angesagt ist, ist das sogenannte Booktapping. Das heißt, man liest ein Buch oder man kauft. Also das funktioniert eigentlich im Schritt so. Sie gehen in eine Buchhandlung. Sie kaufen nicht ein Buch, Sie kaufen einen Stapel von Büchern. Sie fotografieren sich, dass Sie diesen Stapel von Büchern gekauft haben, der ist bestimmt so 20, 30 Zentimeter groß, machen ein Foto, schicken das, diskutieren das, was sie jetzt im folgenden Monat lesen. Und wir reden also über ein paar tausend Seiten. Jetzt nehmen sie das Buch und nehmen diese kleinen farbigen Streifen, die wir meistens im Zusammenhang mit Unterschriften hier bitte unterschreiben kennen, und markieren damit besonders schöne Stellen oder einen interessanten Charakter oder einen Dialog, den sie besonders gut finden. Und das Ganze kleben Sie dort rein. Sie können das auch handschriftlich noch annotieren. Da gibt es große und kleine Formen. Und vor allem, Sie legen sich selber eine Legende an, nach welchen Kriterien Sie dieses Buch jetzt lesen. Also zum Beispiel nach Figurenkonstellation, Plotkonstruktionen, Twists, Witzen, Liebeskonstellation, Shipping, also sprich, wer kriegt wen, welche Hans kriegt welche Grete. Und das Ganze publizieren Sie wieder auf sozialen Medien. Also Ihre Legende, Ihr Farbschema, das natürlich zum Cover passen sollte, und tatsächlich Ihr Buch. Und Sie blättern das dann auf und zeigen, wie Sie das im Einzelnen bearbeitet haben.
Muss ich mir jetzt einen Buchwissenschaftler als glücklichen Menschen vorstellen?
Auf alle Fälle, das ist natürlich klar, weil wir es mit Büchern zu tun haben. Aber vor allem mit vielen jungen Menschen, die so tolle Ideen haben, wie mit Büchern umzugehen, ist, dass die ganze Verlagswelt darauf reagieren musste. Kein Verlag kann sich's mehr erlauben, nicht auf diesen Kanälen unterwegs zu sein. Das heißt, die haben von Menschen gelernt, die gar nicht in ihrer Branche sind. Und die haben diese Branche belebt in einer Weise, wie niemand es vorausgesehen hat. Und das ist toll.
Jetzt noch eine Frage. Was wird denn eigentlich gelesen? Also ist es jetzt Fantasy und Genre oder ist es durchaus komplexe Literatur?
Also der Starttitel für BookTok auf TikTok ist Jane Austens Persuasion. Okay. Also klassische Bücher spielen eine Rolle. Es sind ganz klar aus den klassischen Büchern Jane Austen, aber auch Shakespeare. Und aus der deutschen Literatur, das muss ich festhalten, aber es ist einfach seit 100 Jahren derselbe, es ist Hermann Hesse. Ja. Das heißt Literatur, die was mit meiner Identitätsfindung zu tun hat.
Ganz herzlichen Dank. Ich sprach mit Gerhard Lauer über die neue Lust am Buch. Denn nächste Woche ist Welttag des Buchs. Esther Kinski schreibt Lyrik, Essays und Romane und sie übersetzt aus dem Polnischen, Russischen, Englischen. Sie gilt dabei als äußerst wählerisch. Olga Tokarczuk hat sie einmal übersetzt und dann meinte sie, sie wolle lieber nicht mehr, das sei keine Herausforderung. Für ihren eigenen Roman Hain, manche nennen ihn Geländeroman, bekam Esther Kinski 2018 den Preis der Leipziger Buchmesse. Ihr Roman Rombo ist schon vor Erscheinen mit dem damals erstmals vergebenen W.G. Sebald Literaturpreis ausgezeichnet worden. Und jetzt erscheint von ihr Weitersehen. So heißt das Buch. Roman steht nicht drunter. SWR2 Literaturkritiker Carsten Otter hat das Buch gelesen.
So beruhigend ein Blick in die Ferne sein kann, wer lange genug aufs Meer schaut oder versucht, in einer flachen Landschaft immer weiter zu sehen, um zu erkennen, wo sich der Horizont befinden könnte, wird vermutlich schon bald über die eingeschränkten Möglichkeiten der menschlichen Sehkraft und die Grenzen des eigenen, auch geistigen Horizonts nachdenken. Das kann dann durchaus beunruhigend oder auch sehr anregend sein, wie Esther Kinski in ihrem Buch Weitersehen auf sinnlich kluge Weise beschreibt. Im winterlichen Norwegen traf die Erzählerin, von der wir annehmen können, es handele sich um die Schriftstellerin Kinski, eine redselige Frau, die vor dem Krieg in ihrer jugoslawischen Heimat geflohen war. Die beiden saßen auf einer Bank und schauten gemeinsam in einen dunklen Fjord, als die Unbekannte von einer Landschaft ganz ohne Hügel zu erzählen begann.
Man stieg auf einen Kürbis und konnte so weit sehen, immer weiter sehen.
Diese märchenhaft anmutende Flachheit scheint Esther Kinski nicht mehr aus dem Kopf gegangen zu sein, weil das Sehen und Erkennen im geografischen, kulturellen und historisch-politischen Raum ohnehin ein wichtiges Thema der Autorin ist. Also fuhr Kinski, vermutlich kurz nach dem Jahrtausendwechsel, in die pannonische Tiefebene, ein staubiges Grenzgebiet, das sich über viele Länder erstreckt, nämlich Ungarn, Österreich, die Slowakei, Slowenien, Rumänien, Serbien, Kroatien und die Ukraine. Von Budapest kommt, erkundete die Erzählerin das Alföld, wie der Teil der Tiefebene auf ungarischer Seite heißt. Kinski beschreibt die Gegend als Landschaft der Leere, deren Natur so eintönig wie eindrucksvoll ist. In einer heruntergekommenen Ortschaft suchte die Reisende, die auch leidenschaftliche Fotografin ist, nach neuen Bildmotiven, die eben nicht nur von der Leere erzählen, und stand plötzlich, als wäre es eine märchenhafte Fügung, vor einem großen olivgrünen Gebäude, das
aus den 50er Jahren stammen musste und auf dem in einem kühnen Schriftzug groß stand Mosi, Kino. Es sah riesig aus für den kleinen Ort. Ein Prachtkino in einem Niemandsland der Möglichkeiten.
Esther Kinski hat viele Details des Gebäudes fotografiert, die auf den ersten Blick tatsächlich nicht zum ländlichen Standort des Kinos passen. Die in dem Band abgedruckten Bilder, die so dokumentarisch wie surreal wirken, visualisieren dabei eine erstaunliche Geschichte, in deren Mittelpunkt die Erzählerin selbst steht. Mosi ist die ungarische Kurzform für Mozgó kép, was wörtlich mit bewegte Bilder zu übersetzen ist. Ein verlockend fremdes Wort, heißt es bei Kinski, und die Autorin ließ sich tatsächlich locken von der Flora und Fauna der Tiefebene genauso wie von jenem verwitterten Lichtspielhaus in einer Gegend der Abwesenheiten. Die Gedanken der Ich-Erzählerin beschleunigen sich in diesen Passagen des Buchs, schweifen von erntereifen Mohnfeldern zu Straßen, die erst zum Horizont und dann direkt in den Vorführraum des Mosi führen. Man spürt in diesen Zeilen eine nahezu rauschhafte Sehnsucht, in diesem Mangelland ein kleines Kinowunder zu inszenieren. Man fühlt sich an Werner Herzogs Filmklassiker Fitzcarraldo und der exzentrischen Hauptfigur erinnert, die im Dschungel ein Opernhaus bauen will. Tatsächlich kaufte Esther Kinski das alte Kino, nicht ohne sich nächtelang zu fragen,
was meine Verantwortung als Herrin über ein Kino war, und gab mir selbst die Antwort, dass es nur die Wiedererweckung zu einem Raum des gemeinsamen Sehens sein konnte.
Bevor aber Filmrollen bestellt werden konnten, musste renoviert, aufgeräumt und vor allem auch der Projektor wieder instand gesetzt werden. Immer mehr Menschen aus dem Dorf halfen der Kinoretterin. Kinski erzählt die bewegenden und manchmal auch verstörenden Lebenswege der Leute, die an ihrem visionären und vielleicht auch naiven Plan mitwirken. Da gibt es einen dauerbetrunkenen Gitarrenspieler, der unbedingt zur Eröffnung auftreten will. Oder Yoshi, der über 20 Jahre lang im Kino als Vorführer gearbeitet hat und sich an den Internationalen Filmtag erinnert. Immer dienstags, als in der ungarischen Provinz Streifen von Kurosawa, Truffaut und Fassbinder gezeigt wurden. Jetzt repariert der Mann Fahrräder, Nähmaschinen und Computer und schwärmt von seinem Mentor namens Deutsch Laszlo, genannt Laschi, der einst mit einem Wanderkino umherzog und dann die Kulturfunktionäre aus Budapest überzeugte, ein Mosee auf dem Land zu bauen. Kinski widmet dem Kinogründer ein eigenes Zwischenkapitel und spätestens bei der Lektüre dieser berührenden Geschichte eines Idealisten stellt sich die Frage, ob die Autorin alles erfunden hat. Jedenfalls wirkt der Text, der als Reisegeschichte und Reflexion über das Sehen begann, längst wie ein märchenhafter Kinoroman mit einem großartigen Figurenensemble. So genau die Schriftstellerin die Natur zu beschreiben weiß, so liebevoll präzise nähert sie sich ihren Charakteren. Kinskis literarisches Nachdenken über die Fähigkeit, im Kino weiter sehen zu können, als es der Alltag ermöglicht, entwickelt sich schließlich zu einer Schule des einfühlsamen, radikal realistischen und auch utopischen Schreibens. Der Plan, in der ungarischen Einöde ein Kino zu etablieren, scheitert auf bittere und hochsymbolische Weise. Es kommen zu wenige Paare, um im Schutz der Dunkelheit zu knutschen. Und wer einen Spielfilm anschauen möchte, sitzt lieber vor der heimischen Mattscheibe.
Das Kino war immer ein Ort, an den man die eigenen Einsamkeiten trug. Doch früher trug man sie dorthin im Bewusstsein, unter anderen Einsamkeitsträgern Platz zu nehmen, legte filmhungrig den Weg ins Kino zurück und filmsatt den Rückweg, streifte die Welt draußen.
Das im wahrsten Sinne des Wortes nachdenkliche Buch ist als Abgesang auf eine Kulturtechnik zu lesen, die das 20. Jahrhundert über die Grenzen hinweg geprägt hat. Im Kino, das sich einem Weitersehen verschrieben hat, kam eben zusammen, was anderswo getrennt war, etwa durch nationale oder ethnisch-religiöse Schranken. Die Erzählerin besuchte auch die zahlreichen Friedhöfe in dem Mosi-Dorf, einen für die ungarische Gemeinde, einen jüdischen, einen serbischen und einen rumänischen. 16 Jahre nach ihrem Kinoabenteuer kommt Kinski zurück. Die meisten Friedhöfe sind verwildert, was darauf schließen lässt, dass es in diesem Ort nicht einmal mehr ein Nebeneinander der verschiedenen Kulturen gibt. Das Kino ist auch nur noch eine Ruine. Der Mosi-Schriftzug ist verschwunden. Die Sessel sind aus der Verankerung gerissen. Hier wird niemand mehr irgendwo hinsehen. Esther Kinski hat ein Meisterwerk der Melancholie geschrieben.
Carsten Otte über Esther Kinski. Weitersehen. Das Buch erscheint jetzt bei Suhrkamp. Sie hören das SWR2 Lesenswert-Magazin und darin zum Record Store Day von David Byrne, den Titel AD, von der LP Catherine Wheel. Hengame Yagubi Farah. Der Name ist ziemlich ungewohnt, die Person dahinter auch. Sie will weder Mann noch Frau genannt werden. Als Moderator mit einer Abneigung gegen ausgesprochene Gender-Sternchen muss ich deshalb jetzt ziemlich rumeiern. Das Buch Ministerium der Träume war ein Roman über die Beziehung zweier Schwestern und es war ziemlich erfolgreich. Hengame Yagubi Farah machte aber im Umfeld des Romans auch sonst viel Wirbel. Erst mit einer Kolumne in der Taz, die sehr bissig über die Berliner Polizei spottete, dann als Schaufensterwerbefigur im Berliner KDW. Mich hat das alles damals schwer irritiert. Jetzt sind die versammelten Kolumnen von Yagubi Farah in der Taz und an anderen Orten als Buch erschienen. Ich habe meine Kollegin Nina Wolf bei mir, die mir einiges zum Buch erklären soll. Das Buch heißt Habibitus. Nina, was heißt das?
Habibitus ist ein Wortspiel und das Wortspiel setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Zum einen nämlich aus dem arabischen Habibi, das bedeutet Liebling etwa, und zum anderen aus Habitus. Das ist ja ein Begriff, den Pierre Bourdieu so geprägt hat.
Und um welche Themen geht's in den Kolumnen?
Die Themenauswahl ist ziemlich gemischt. Irgendwie ist da etwas von allem dabei. Die Kolumnentexte, die hier überarbeitet im Band erscheinen, sind zwischen 2016 und 2022 in der Taz erschienen. Und wie wir alle wissen, waren das schon recht turbulente Jahre. Hengame Yagubifaras Texte kann man jetzt als Rückblick auf die verschiedenen politischen Geschehnisse lesen. Zum Beispiel geht es um den rassistischen Anschlag in Hanau. Es geht aber auch um Impfungen, das 9-Euro-Ticket und die Corona-Politik.
Und darum, wie Deutsche aufs Klo gehen. Warum man vom Islam den richtigen Klogang lernen kann.
Genau, das sind auch Themen, die behandelt werden. Das liegt vor allem an der Perspektive, aus der erzählt wird. Hengame Yagubifaras Perspektive ist queer, nicht weiß, non-binär und migrantisch.
Also sozusagen eine radikale Außenseiterin.
Ja, sicherlich eine Perspektive, der im Alltag viel Hass, viel Rassismus, Homofeindlichkeit entgegengesetzt wird. Und wenn man aus so einer Perspektive schreibt, dann muss man eben auch laut und radikal sein.
Ja, da ist es aber auch schwierig, lustig zu sein, oder?
Hengame Yagubifara ist trotzdem lustig. Und das ist genau der Kniff an diesem Buch.
Ehrlich?
Oder an den Kolumnen.
Fandest du?
Ja, ich fand das witzig. Ich konnte auch lachen.
Bei was zum Beispiel?
Die Alltagsbeobachtungen, über die geschrieben wird, die sind ziemlich treffend. Da sind so Dinge dabei wie das Allmanns, wie Yagubifara immer schreibt, einen schrägen Thermomix-Fetisch haben. Und da muss man ja sagen, irgendwas ist da schon dran.
Ja, okay, also das heißt, ich kann was lernen über das Leben von uns, wie nennt Yagubifara das noch, Kartoffeln?
Genau, die Sprache, die Yagubifara hier wählt oder die Begriffe, die benutzt werden, die sind sicherlich welche, die auf so eine Meme-Kultur und Internetkultur zurückgreifen. Ja. Das sind eben oft Anglizismen, die kennt man einfach aus den sozialen Medien. Und das ist sprachlich zugegeben wahrscheinlich nicht ganz einfach, wenn man sich nicht so in diesen Gefilden bewegt. Allerdings ist das ein Stil, der glaubhaft und authentisch ist.
Ich habe mich ja auch gefragt, ob Hengame Yagubifara überhaupt als Mensch in diesen Kolumnen vorhanden ist oder ob das nicht so eine Art Persona ist, so eine Kolumnenpersönlichkeit.
Dazu schreibt Yagubifara auch im Nachwort etwas, nämlich, dass vor dem Schreiben dieser Kolumnen Hengame Yagubifara einen Workshop gemacht hat, in dem geraten wurde, sich für das Schreiben einer Kolumne ein Alter Ego zu schaffen. Und dieses Alter Ego, das ist, wie Hengame schreibt, spicier, hartnäckiger, konfrontativer und scharfzüngiger.
Ich frage mich ja, wieso eigentlich Harald Martenstein immer als alter weißer Mann verunglimpft, beschimpft und gedisst wird, obwohl er doch genauso auch nur eine kleine schlecht gelaunte Kolumnenpersönlichkeit entwickelt hat, während bei Hengame Yagubifara wird das so geschluckt. Ich finde auch Hengame Yagubifara besser, als ich es am Anfang befürchtet hatte. Ich dachte, ich muss jetzt die ganze Zeit schimpfen und gegenhalten, aber eigentlich ist da ja auch ein bisschen was dran, weil tatsächlich diese Perspektive des inszenierten Außenseitertums und des tatsächlich natürlich auch oft empfundenen Ausgestoßenwerdens mir natürlich oft auch klarsichtige Einblicke in meinen Alltag gibt, die ich ansonsten vielleicht oft übersehen hätte. Aber ich kann damit ja auch gut leben, dass auf der einen Seite Yagubifara, auf der anderen Seite Martenstein von unterschiedlichen Seiten über mein Leben urteilen.
Ist das wirklich so, dass das eine Außenseiterperspektive ist? Weil eine queere, migrantische oder postmigrantische Lebenswelt, die ist ja durchaus Teil unserer Gesellschaft. Und die wird natürlich jetzt sichtbar, indem Yagubifara eine Stimme verleiht.
Ach so, eine Frage würde ich gerne trotzdem noch stellen. Ist denn diese berühmte All Cops are berufsunfähig Kolumne, die vor einigen Jahren so viel Aufsehen erregt hat? Wie empfindest du denn diesen Text?
Ja, der Text ist auch mit im Buch, aber man überliest ihn fast schon, weil nach vielen Seiten ist man diesen Ton schon gewohnt. Dann kommt es einem fast absurd vor, wie sehr dieser Text vor ein paar Jahren auf so viel Ablehnung gestoßen ist. Weil, wenn man alle Texte nun so versammelt liest, dann merkt man, dieser Sarkasmus ist einfach Programm.
Ja, aber ein bisschen gemein lese ich den trotzdem immer noch.
Es gibt einen Text, der heißt Sachlichkeit für die Lauchs. Der kommt aus dem Mai 2016, also recht anfänglich zu der Kolumnenschreiberei. Der fängt an mit Als ich in einer CDU-dominierten Kleinstadt Hölle aufwuchs, trug ich viel Wut in mir. Und Hengame Yagobifare verhandelt in diesem Text diese Wut und schreibt, dass diese Wut sich mittlerweile gewandelt hätte. Und jetzt ist sie shady geworden. Das ist so ein Begriff, der oft in queeren Kreisen verwendet wird. Und shady ist spitz, aber ein bisschen sanfter als wütend. Ja. Und das ist vielleicht für alle Texte eine ganz angenehme Lesart. Sie nicht als wütend zu lesen, sondern als shady, als Gossip, als Lästern über die Mehrheitsgesellschaft.
Okay. Spannend. Ich sprach mit Nina Wolf über die Kolumnen von Hengame Yagobifare, die vor einigen Jahren noch richtige Empörung ausgelöst haben und jetzt versammelt unter dem Titel Habibitus bei Blumenbar erschienen sind. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin.
Caju, maracujá, sapoti, fruta de conde, jiripapo, graviola, açaí, jacapitanga, mori, abacaxi, anão, a terra generosa como as terras daqui. Manga, caju, maracujá, sapoti, fruta de conde, jiripapo, graviola, açaí, jacapitanga, mori, abacaxi, anão, a terra generosa como as terras daqui. Banana de tudo que é feitio e feição, goiaba dentro é vermelha, é igual ao meu coração. É doce, é madura, é triste, é meia arite. Meu coração dá de tudo igual ao chão do Brasil. Pacatatu, cutia, não jabuti, tem sabia, tem curió, era puro juriti. Bicho do mato agora pode sair, é um tiro só, é a morte, é doce como as frutas daqui. Pacatatu, cutia, não jabuti, tem sabia, tem curió, era puro juriti, 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 juriti do mato agora pode sair, é um tiro só, é a morte, é doce como as frutas daqui. Banana de tudo que é feitio e feição, goiaba dentro é vermelha, é igual ao meu coração. É doce, é maduro, é triste, é meio arredio. Meu coração dá de tudo igual ao chão do Brasil.
Das war Joyce mit Banana im SWR 2 Lesenswertmagazin. Wir kommen zu Wolfgang Köppen. Wolfgang Köppen mag ich sehr als Autor. Mein Bild der deutschen Nachkriegszeit ist von ihm geprägt. Sein Roman Das Treibhaus erzählt von einem Bundestagsabgeordneten, der ins parlamentarische Räderwerk gerät wie Charlie Chaplin in Modern Times in die Zahnräder. Der Schriftsteller Christoph Peters arbeitet gerade daran, drei Romanen Köppens moderne Gegenstücke zu schreiben. Der Sandkasten hieß das trockene Gegenstück zum Treibhaus. Es erschien im vergangenen Herbst. Jetzt wird passend zu Tauben im Gras das etwas weniger harmlos klingende Krähen im Park erscheinen. Herr Peters, Tauben im Gras, oft recht drastische Szenen aus einem Tag der Besatzungszeit. Was kann man denn da heute für ein Gegenstück schreiben? Warum heißt Ihr Buch Krähen im Park?
Also die Krähen im Park sind mir eingefallen, weil ich irgendwas mit Vögeln wollte wegen der Tauben. Und ich wollte dann etwas Düsteres haben und gleichzeitig den Park dazu. Das war einfach so ein Bild, was mir vor Augen stand. Also
was schreibt man denn da für ein Gegenstück?
Naja, Köppen hat ein großes Panorama von amerikanischen schwarzen Besatzungssoldaten, einem amerikanischen Offizier, einem amerikanischen General, Stadtkinder, die verloren sind, einer deutschen Frau, die sitzen gelassen wurde, von allen möglichen Leuten, die sich durch dieses zerbombte München mutmaßlich schlagen. Und natürlich ja. Die Gegenwart von 2021 ist auch in Berlin natürlich völlig zersplittert. Es gab wieder gerade einen großen Flüchtlingsschwung, der über Belarus reingelassen wurde. Es gibt diese ganzen Migranten-Communities, arabische Shisha-Bars. Es gibt Kapitalisten. Es gibt Jugendliche, die auf Spielplätzen rumhängen und irgendwie sich morgens um 10 schon zusaufen. Es gibt Politiker, die durch dieses Berlin okay. irren und deren Kinder. Also das alles kann man ja auch zeigen.
Reich-Ranicki, der Kritiker, meinte, Köppen sei einer der wenigen wirklich modernen deutschen Autoren der Nachkriegsgeschichte. Tauben im Gras sei sein wichtigstes Buch. Stimmen Sie dazu?
Ja, ich finde auch, dass es irgendwie von der literarischen Qualität schon das stärkste ist und auch das experimentellste und das wildeste und den eindrucksvollsten Blick auf diese Nachkriegszeit wirft.
Normalerweise redet man ja nicht über Bücher, bevor sie erschienen sind, aber in diesem Fall würde ich das jetzt gerne mal auch deswegen machen, weil Tauben im Gras von Wolfgang Köppen gerade eine große Petition im Netz hervorgerufen hat, weil es im Lehrplan von Baden-Württemberg Lektürepflicht werden soll. Eine Deutschlehrerin, selbst schwarz, hat deswegen gekündigt. Das Kultusministerium bleibt beim Lehrplan. Gegenstand ist die wirklich auffällige Häufung, mit der schwarze Menschen mit dem sogenannten N-Wort bezeichnet werden. Das ist nun im Roman wirklich augenfällig. Wie gehen Sie damit um?
Ich habe mir natürlich bei meinem Roman die Frage gestellt, was mache ich mit schwarzen Besatzungssoldaten? Die habe ich im Prinzip in Deutschland nicht mehr. Und wer könnte sozusagen eine ähnliche Art von rassistischer oder kultureller Abwertung erleben, wie das die schwarzen Besatzungssoldaten in den 40er, 50er Jahren erlebt haben? Und bin dann natürlich bei islamischen Migranten, Migrationshintergrundleuten gekommen, einem afghanischen Flüchtling, der ganz frisch nach Berlin reinkommt und einem türkischen Paketfahrer, der mit einem jungen deutschen Mädchen gerade ein Kind bekommt, die natürlich heute in einer deutschen Gesellschaft zum Teil mit einer ähnlichen Abwertung versehen sind, wie in den 50er Jahren viele Schwarze.
Sollte man eine für die Schule umgestaltete Fassung herausbringen?
Also die Schriftstellerin Alla Leschenko hat neulich irgendwo mal geschrieben, sinngemäß, indem man die Literatur von früher entschärft, um den heutigen Leser nicht zu brüskieren, erschafft man eine Vergangenheit, die es nie gegeben hat und aus der nie jemand lernen würde. Das finde ich natürlich wirklich einen wichtigen Aspekt bei der ganzen Diskussion. Ich persönlich würde immer sagen, die Auseinandersetzung mit den Unappetitlichkeiten früherer Epochen ist ein Kernpunkt dessen, was Literatur ausmacht. Und Köppen benutzt dieses Wort ja in erster Linie, um den Rassismus seiner Zeit zu charakterisieren. Er ist ja selber kein Rassist, sondern er zeigt, was für Düsternisse an Rassismus, natürlich aus verschiedensten Gründen. Ich meine, der kommt unmittelbar aus der Zeit, wo noch Schädel vermessen wurden und die Rassenlehre der Nazis quasi das Weltbild bestimmt hatte. Und dann sind da auf einmal Tausende von schwarzen Besatzungssoldaten im Land, die für
kurz
viele
Deutsche... Kurz nach dem Faschismus, kurz nach dem verlorenen Krieg. Odysseus Cotton ist ja auch ein sprechender Name für eine der wichtigen Figuren. Ein Reißender. Mit Cotton ist ja auch dieses Baumwolle noch angeklungen. Und so.
Gleichzeitig ist der Ulysses natürlich mit drin.
Ja. Der Schwarze ist nicht der Teufel, er ist der Reißende, den ich getötet habe, heißt es dann an einer Stelle mal. Also es ist so wirklich ein Ausdruck einer menschenverachtenden Zeit, aber ist das das Richtige für eine Schullektüre, habe ich mich gefragt.
Naja, wenn wir verstehen wollen, wie solche Rassismen immer noch in unseren Köpfen rumspuken, dann ist es, glaube ich, schon sinnvoll, sich anzugucken, wie sie im Original mal ausgesehen haben. Und dann auch zu reflektieren, wie sich so etwas in einer Gesellschaft dann weitergibt, bis wir dann jetzt seit ein paar Jahren an dem Punkt sind, dass wir unseren eigenen inneren Rassismus wirklich mal kritisch unter die Lupe nehmen. Und ich glaube irgendwie, die Nachkriegszeit ist für uns in Deutschland immer noch eine der absolut prägenden Epochen gewesen, für meine Generation sowieso. Ja. Aber vieles von diesen Ängsten und Geschichten gebe ich auch noch an meine Kinder wiederum weiter. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, sich nochmal anzugucken, wie hat sich diese bundesrepublikanische Gesellschaft entwickelt. Und Romane sind ja nicht in erster Linie moralische Traktate, sondern sie sollen etwas vergegenwärtigen und sie sollen etwas auch auf eine emotionale Weise vergegenwärtigen. Und indem sie es vergegenwärtigen, machen sie unsere Auseinandersetzung erst wirklich auf. Und wenn ich die Triggerpunkte rausnehme, den Schmerz rausnehme, dann habe ich eigentlich den Kern dessen, womit wir uns kritisch auseinandersetzen, rausgeschmissen. Und insofern glaube ich, dass es durchaus gut ist, sowas zu kontextualisieren, sich das auch für junge Leute nochmal genau anzugucken. Und ich glaube, wenn ich meine Tochter, die jetzt 19 ist, angucke, die sind so sensibilisiert, dass die in erster Linie tatsächlich selber für das Verbot plädieren würden, in großen Teilen jedenfalls nicht von dieser rassistischen Weltsicht angesteckt werden.
Sie haben mir in einer Mail geschrieben, das fand ich sehr schön, das Lesen ist kein Ponyhof. Vielen Dank. Ich sprach mit Christoph Peters über Wolfgang Köppen, dessen Roman Tauben im Gras im nächsten Schuljahr an baden-württembergischen Schulen gelesen werden soll und der gerade an einer modernen Aneignung der Romane Köppens sitzt. Der Sandkasten ist gerade erschienen. Zum Ende der Sommerferien erscheint Krähen im Park, eine neue Fassung des gerade viel diskutierten Buchs Tauben im Gras. Und jetzt im SWR 2 Lesenswertmagazin ganz harmlos Cesaria Evora.
Vai de luz, senta na borra e no meu caminho, caminho, minha destino, a mim, já me conche felicidade. Oh Deus, que por a verdade és voltinho de luz cima prata, bocadinha, tá parecendo santa. Vocês, boca e luz de minha vida, já não queremos morrer se vou negar. Querida, esboltinho de luz cima prata, o carinha tá parecendo santa.
Cesaria Evora im SWR 2 Lesenswertmagazin. Und nach Wolfgang Köppens Trilogie kommen wir zu Norbert Gstrein. Auch er hat in kurzer Zeit 3 umfangreiche Romane veröffentlicht. Eine Trilogie, die sich auf literarisch raffinierte Weise mit so zeitgemäßen Themen wie Identität und Herkunft auseinandersetzt. In unserer Mediathek bei swr2.de kann man übrigens ein sehr spannendes Porträt von Norbert Gstrein finden. Und jetzt ist sowas wie die Theorie zur Trilogie erschienen. Mehr als nur ein Fremder heißt das neue Buch von Norbert Gstrein und Christoph Schröder hat es gelesen.
Dass Norbert Gstrein in Aufsätzen oder öffentlichen Reden eine Selbstauskunft über sein Schreiben gibt, ist an sich schon bemerkenswert. Denn seine Romane ziehen ihre Spannung auch aus der Rätselhaftigkeit ihrer Figuren und aus dem Umstand, dass Gstreins Ich-Erzähler oft den Eindruck erwecken, als blickten sie in ihre eigenen Abgründe. Auf den ersten Blick wiederum weisen viele der Protagonisten Gstreins zumindest biografische Ähnlichkeiten mit dem Autor selbst auf. Das sind Spuren, die innerhalb der Bücher selbst aber auch immer wieder verwischt werden. Die Uneindeutigkeit der Haltungen ist kunstvoll erzeugt in Gstreins Romanen. Niemand darf sich seiner Sache sicher sein, weder die Leser noch die Figuren. Insofern verwundert es nicht, dass Gstrein gleich im ersten der in seinem Essayband abgedruckten Texte, der den Titel »Schmule« trägt, bekennt:
Es macht mir immer Mühe, die eigene Geschichte zu erzählen, ohne sofort auf den Gedanken zu verfallen, es könnte genauso gut die Geschichte von jemand anderem sein. Und ich arbeitete statt einer Festschreibung einer Auslöschung zu.
Mehr als nur ein Fremder ist ein hochinteressantes und instruktives Buch. Zum einen führen aus den essayistischen Texten diverse Zugänge in das belletristische Werk hinein. Zum anderen aber wird Gstrein immer wieder grundsätzlich, wenn er über die gesellschaftliche Funktion von Kunst nachdenkt oder auch über das Selbstverständnis des Künstlers. In diesem Kontext ist Gstreins zweiteilige, im Juni 2022 in Göttingen gehaltene Lichtenberg-Poetik-Vorlesung hervorzuheben. In ihr wehrt sich Gstrein gegen den biederen Realismus gegenwärtiger, von Identitätsdebatten befeuerter Selbstbespiegelungsprosa, wohlwissend, dass er selbst in seinen Romanen permanent Identitätspolitik betreibt. Denn die Herkunft aus der Tiroler Provinz, das Elternhaus, der Heimatkomplex, all das sind auch bei Gstrein Leitmotive, die immer wiederkehren. Die feine Grenzlinie besteht im Umgang mit quasi-religiösen Begriffen wie Wahrheit und Moral. Gelungene Literatur, so lässt sich Gstreins Position beschreiben, trägt ihre eigene Moral in sich ohne sie explizit zu machen. Wo in der Gegenwartsliteratur der zurzeit modische Begriff der Authentizität nahezu absolut gesetzt wird und erfundene Geschichten in der Literatur als anstößig gelten, führt Gstrein als Gegengewicht den Begriff der Beglaubigung ein. Der Philosoph Hans Blumenberg, so Gstrein, habe das, Zitat, Recht des Widerwillens gegen die Zergliederung menschlicher Handlungen, Zitat Ende, und, Zitat, eine Schamhaftigkeit im Hinsicht auf die Nacktheit der Seele, Zitat Ende, postuliert. Das lässt sich exzellent auch auf Gstreins eigenes Schreiben anwenden. So führt er ein Beispiel aus seinem 2019 erschienenen Roman »Als ich jung war« an. Ein entscheidendes Kapitel darin trägt die Überschrift »Die nicht erzählte Geschichte«. Darüber sagt Gstrein:
Darin wird auch die für den Roman wichtige Frage aufgeworfen, ob wir uns manche Geschichten nicht nur erzählen, um andere nicht erzählen zu müssen. Ja, ob manche Geschichten, die wir uns erzählen, nicht vor allem dazu angetan sind, das Zentrum des Nicht-Erzählten oder Nicht-Erzählbaren, sei es aus Scham, sei es aus Schuld, nicht betreten zu müssen.
Norbert Gstrein ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch promovierter Mathematiker. Er wehrt sich gegen die Frontstellung von Geistes- und Naturwissenschaften und vor allem gegen das Klischee des weltdeutenden, vom Humanismus beseelten Künstlers, der sich von der Kälte der Zahlenwelt ab und dem Wahren, Schönen und Guten zugewendet hat.
Für mich gilt eher, dass ich aus der Mathematik herausgefallen bin und mich in die Literatur hineingescheitert habe. Wobei ich wieder nichts Literarisches sagen will, also nicht scheitern als das bessere Gelingen.
Flirrend vor Klugheit sind Norbert Gstreins Essays, immer wieder überraschend in ihren Brückenschlägen und vor allem glänzend geschrieben. Der geschliffene Stilist, der Gstrein ist, hat sich selbst immer wieder als einen in der amerikanischen Erzähltradition verorteten Autor charakterisiert. Im zweiten Teil von »Mehr als nur ein Fremder« schreibt Gstrein über seine Lektüren. Toni Morrison zum Beispiel, die afroamerikanische Literatur-Nobelpreisträgerin. In ihren Werken arbeitet Gstrein die Ausleuchtung der blinden Flecken in den Büchern eines anderen Literatur-Nobelpreisträgers heraus, nämlich denen des weißen William Faulkner. Von dieser vergleichenden Betrachtung schlägt Gstrein einen Bogen zu seinem eigenen letzten Roman »Vier Tage, drei Nächte«, in dem, das ist der erzählerische Clou, eine der Figuren schwarz ist, ohne als solches benannt zu werden. Gstrein reflektiert diesen hochaktuellen Diskurs.
Man kommt mit seiner eigenen Farbenblindheit oder auch nur mit seiner eigenen vermeintlichen Farbenblindheit nur so lange durch, bis man es mit Leuten zu tun hat, die nicht bloß Farben sehen, sondern darauf bestehen, Farben zu sehen und einen Unterschied zu machen. Ob in kämpferischer, ob in wohlwollender, wohlmeinender oder auch nur gönnerhafter, ob in rassistischer Absicht. Wobei die Grenzen zwischen dem, was das eine ist und was das andere, nicht immer ganz klar verlaufen.
Mehr als nur ein Fremder ist weit mehr als eine beliebige Textsammlung. Zum einen sind Gstreins Essays die lesenswerten Überlegungen eines produktiven Lesers. Zum anderen aber folgen auch diese vermeintlich nonfiktionalen Texte derselben inneren Logik wie Gstreins Prosa. Sie enthüllen auf den ersten Blick unglaublich viel, um sich dann trotzdem allen Sicherheiten zu verweigern. Standpunkte, Haltungen, festgeschriebene moralische Grundsätze, selbst biografische Daten, sie bleiben diesem Autor darum suspekt, weil er weiß, dass der Mensch letztendlich undurchschaubar bleibt. Auch er selbst.
Christoph Schröder über Norbert Gstrein. Mehr als nur ein Fremder. Das Buch erscheint morgen bei Hanse.
It's getting dark outside. Daytime is done. The lights along the river come up one by one. Let's make love again. We got time. I am yours. You are mine. outside. I have to go. Don't want my husband or my friends to know. Zip up my dress. I can't find my shoes. Don't fall in love with me. Too much to lose.
Und jetzt, nachdem wir viel gesprochen haben vom bevorstehenden Welttag des Buches und vom Record Store Day, noch ein Ehrentag. Nein, es ist nicht der Tag des deutschen Bieres, der fällt ja tatsächlich am nächsten Sonntag mit dem Welttag des Buches zusammen. Nein, es ist der Todestag von Cervantes, des Autors des Don Quixote. Der hatte ja zu viele Ritterromane gelesen, wollte deshalb anständig und altmodisch sein und kollidierte ab diesem Moment mit Windmühlen, Rosinante und der Liebe. Lesen könnte eine Triggerwarnung gut gebrauchen. Im Namen von Cervantes wird jedes Jahr am 23. April der höchste spanische Literaturpreis verliehen. Rafael Cadenas ist in diesem Jahr der Preisträger. Ein Mann muss ja auch, weil in den letzten 500 Jahren sowieso nur 6 Frauen ausgezeichnet wurden. Aber da kann Cadenas nichts für. Kürzlich war er in Berlin und Peter B. Schumann hat ihn getroffen.
La literatura venezolana no tiene las posibilidades de ejercer una especie de lobby.
Der venezolanischen Literatur fehlt die Lobby, um ihre Poeten international zu fördern. Umso höher ist dieser Preis für Rafael Cadenas einzuschätzen, denn er hat ihn nur für seine Gedichte erhalten. Niemand hat ihn unterstützt und schon gar nicht diese brutale und ignorante Diktatur.
Erklärte mir der Schriftsteller Juan Carlos Méndez Guedes nach seiner Laudatio bei der Berliner Würdigung. Er ist, wie der 93-jährige Poet, in Barquisimeto, einer Großstadt tief in der venezolanischen Provinz, geboren und verehrt den alten Herrn, seit er denken kann.
Cadenas ist eine mythische Figur in Venezuela. Er verkörperte bereits in den 1970er Jahren für uns so etwas wie den Schriftsteller schlechthin. Meine Mutter erzählte mir schon als Kind von dem Dichter Cadenas, denn er war wirklich sehr populär. In allen literarischen Beilagen erschienen seine Gedichte und später auch seine Essays. Alle Studierenden wollten ihn unbedingt kennenlernen und stürmten seine Vorlesungen an der Universität. Er blieb trotz all dem Wirbel ein bescheidener, schüchterner Mensch und galt in den 1970er, 80er Jahren als die Stimme der venezolanischen Literatur.
Era como la gran voz venezolana que guiaba la literatura sin él pretenderlo.
Ich muss gestehen, dass mir die Bedeutung von Rafael Cadenas bisher so gut wie verborgen geblieben ist. In Zeitschriften hatte ich hin und wieder ein Gedicht von ihm gelesen, doch sein Stellenwert in Venezuela war mir nicht bekannt und schon gar nicht seine heutige politische Bedeutung. Noch einmal Juan Carlos Méndez Guedes.
Es war ein Freudentag für viele Venezolaner, auch für uns im Exil. Endlich erfuhr die Welt etwas Positives über unser gebeuteltes Land. Über einen Dichter, der das andere Venezuela repräsentiert und für uns eine moralische Instanz darstellt. Deshalb waren wir begeistert über die internationale Anerkennung für diesen großen Poeten.
An Auszeichnungen hat es Rafael Cadenas nie gefehlt. Sie kamen jedoch ausschließlich aus der spanischsprachigen Welt, wie der Preis des Literaturfestivals von Guadalajara, der García Lorca-Preis und der Premio Reina Sofía für Poesie, ganz zu schweigen von den zahlreichen Ehrendoktortiteln und dem venezolanischen Nationalpreis. Auf Deutsch ist lediglich vor Jahren ein schmaler Band seiner Gedichte erschienen, Klagelieder im Gepäck. Trotz vereinzelter Versuche hat sich die Literatur Venezuelas auf unserem Buchmarkt nie durchsetzen können. Rafael Cadenas schätzte dagegen die großen deutschen Autoren.
Zum Beispiel Thomas Mann, Hermann Hesse, Stefan Zweig. Ich erinnere mich noch gut an eine Ausstellung in Wien, in der das Werk von Hermann Hesse in 3 riesigen Salons ausgebreitet war. Ich selbst habe viel über Rainer Maria Rilke geschrieben, denn das, was die Deutschen Gedankenlyrik nennen, interessiert mich sehr. Gedichte, in denen die Reflexion im Vordergrund steht. Ideen, die den Leser beschäftigen sollen.
Eines seiner Gedichte handelt sogar von Rilke. Ein Auszug.
Rilke. Las cosas supieron más que los hombres de su mirada a la que se abrían para otra existencia. Él las acogía transformándolas en lo que eran, devolviéndolas a su exactitud, bañándolas en su propio oro. Pues qué sabe de su regia condición lo que se entrega.
Die Dinge verstanden besser als die Menschen seinen Blick, unter dem sie sich einer zweiten Existenz hingaben. In sich aufnehmend verwandelte er sie in das, was sie waren, gab sie ihrer Bestimmung zurück, ließ sie baden in ihrem eigenen Gold. Wissen denn diese Hingegebenen von ihrem göttlichen Zustand?
Rafael Cardenas vereint in seiner Lyrik sprachliche Stringenz und mitunter überbordenden Esprit. Sie ist erfüllt von alltagsbezogenen, magischen und auch philosophischen Motiven. Jede Form von schablonenhaftem Denken ist ihm fremd. Dabei kommt er aus einem völlig anderen Kontext. Der junge Cardenas engagierte sich in den 1950er Jahren, wie viele seiner Generation, in der kommunistischen Partei und nahm am Guerillakampf gegen die Diktatur Pérez Jiménez teil. Er wurde verhaftet und ging danach jahrelang ins Exil nach Trinidad. Später trat er aus der KP aus und schrieb sein berühmtestes Gedicht Derrota, Niederlage, den poetischen Abgesang seiner Generation. Seinem frühen Engagement ist er auf ganz andere Weise treu geblieben, wie seine Tochter Paula ausführt.
Er ist heute sehr viel stärker dem Menschen, der Menschheit verpflichtet. Denn er lehnt jede Form von Diktatur, Totalitarismus und Heldenverehrung ab. Er drückt seine Kritik jedoch nicht direkt aus, wie andere Poeten, was durchaus legitim ist. Denn er will nicht unmittelbar gesellschaftlich eingreifen. Er schreibt aus einer humanistischen Sicht, ist der Achtung vor dem Leben und den menschlichen Werten verpflichtet, die er uns mit seiner Dichtung vermitteln will.
Rafael Cardenas, der Poet ethischer Prinzipien aus Venezuela, dessen Regierung sie mit Füßen tritt.
Peter B. Schumann über seine Begegnung mit Rafael Cardenas, der am kommenden Sonntag den Premio Cervantes erhält. Das war das SWR 2 Lesenswertmagazin. Heute über die neue Lust am Buch. Nachhören und nachlesen können Sie das Ganze in der Mediathek. Mein Name ist Alexander Wasner. Redaktionell habe ich die Sendung gemeinsam mit meiner Kollegin Nina Wolf betreut. Und nach den Nachrichten hören Sie den dritten und letzten Teil unseres großen Gerichtsdramas über Jeanne d'Arc. Und bis dahin und passend dazu, Wile & Fam. Natürlich in meiner uralten Vinylversion.
I take one, 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 'cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for a lost god, ten, ten. You can all just kiss off into the air.